Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss. Wir beginnen wie immer am Freitag mit den Terminen, die heute etwas dünner ausfallen, weil der Kanzler, soweit ich weiß, schon im Urlaub ist oder bald den Urlaub antritt. Und ich ergebe trotzdem an die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, die ich sehr herzlich begrüße, genauso wie alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Gut, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und um das nochmal zu sagen, der Kanzler ist ja nie im Urlaub, aber tatsächlich gibt es für die kommende Woche keine Termine anzukündigen, aber für morgen. Und ich beginne noch einmal mit dem heutigen Tag. Wie ich ja bereits am vergangenen Freitag angekündigt habe, wird der Bundeskanzler heute an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Vor der Eröffnungszeremonie nimmt der Bundeskanzler an einem Empfang, gegeben vom Präsidenten der Französischen Republik, Herrn Emmanuel Macron, und Frau Brigitte Macron teil. Am Samstag, dem 27. Juli, wird der Bundeskanzler Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutsch-französischen Olympischen Jugendlagers treffen. Anschließend besucht er das Olympische Dorf und unternimmt gemeinsam mit Bundesinnenministerin Faeser einen Rundgang. Hier hatte er Gelegenheit, sich mit deutschen Athletinnen und Athleten auszutauschen und sich über ihre Vorbereitungen und die Bedingungen vor Ort zu informieren. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch Folgendes zu den mutmaßlichen Brandanschlägen auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes sagen. Die Bundesregierung verurteilt die Taten auf das Schärfste. Die Hintergründe der Taten sind bisher nicht bekannt. Die Aufklärung ist Angelegenheit der französischen Behörden natürlich. Wie Sie wissen, finden die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis 11. August statt und versprechen spannende Wettkämpfe und inspirierende sportliche Momente. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung wünschen allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Wettkämpfe und eine unvergessliche Zeit. Wir freuen uns auf spannende und faire Olympische Spiele. Soweit von meiner Seite.
Vielen Dank dafür, Frau Hoffmann. Und ich übergebe jetzt gleich noch an Herrn Reis vom Familienministerium für eine Ankündigung, bevor wir zu Ihren Fragen kommen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf ankündigen, dass das Bundesjugendministerium seit heute einen TikTok-Kanal hat. Über den neuen TikTok-Kanal @jugendministerium werden die Themen des BMFSFJ verständlich, jugendgerecht und unterhaltsam aufbereitet. Der neue Kanal soll ein Baustein sein, um Jugendlichen mehr Gehör und Jugendthemen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Neben Bundesministerin Lisa Paus werden dort junge wiederkehrende Hosts durch eine Vielzahl an Formaten führen. Der Kanal ist seit heute um 7 Uhr online.
Danke auch dafür. Dankeschön. Dann komme ich jetzt erstmal zu den Fragen zu der Ankündigung von Frau Hoffmann und dem Themenkomplex Sicherheit der Bahn. Herr Hönig.
Ja, Frau Hoffmann, Sie haben gesagt, der Kanzler ist ja heute in Paris. Inwieweit sind Sie stehen ja wahrscheinlich mit den französischen Behörden in Kontakt, sind ja jetzt die Sicherheitsmaßnahmen heute Abend nochmal verschärft worden? Wie sehr besorgt den Bundeskanzler jetzt diese Anschlagsserie in Anführungszeichen? Und eine Frage an Herrn Alexandrin vom Verkehrsministerium. Welche Auswirkungen hat das insgesamt für den Verkehr, auch in Deutschland?
Also was die Sicherheitsmaßnahmen auf französischer Seite angeht, kann ich von dieser Stelle keine Auskunft geben. Die Wahrnehmung ist natürlich, dass sich die französische Seite sehr langfristig, sehr akribisch und mit einem großen Aufwand vorbereitet hat und ein hohes Bewusstsein für die Sicherheitsfragen hat.
Alexandrin, wollen Sie gleich weitermachen?
Ja, was die verkehrlichen Auswirkungen betrifft, sind die ersten von der Informationen, die wir von der Bahn erhalten haben, die folgenden, dass aller Wahrscheinlichkeit nach auch die französische Hochgeschwindigkeitsstrecke LGW Ost betroffen ist, über die eben der Großteil der ICE- und TGW-Verbindungen zwischen Deutschland und Paris führen. Aufgrund dessen kann es zu Verspätungen und Halt- und Zugausfällen kommen. Die Bahn bittet hier alle Fahrgäste, sich bitte rechtzeitig vor Fahrtantritt zu informieren.
Dann Herr Steiner dazu. Ist falsch?
Jetzt haben wir es, genau. Herr Funke, das BMI ist ja zuständig für das sogenannte Kritis-Dach-Gesetz, den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen. Dieses ist aber nach wie vor nicht durchs Kabinett gegangen. Können Sie denn ausschließen, dass vergleichbare ich sag mal, Vorfälle in Deutschland auch ähnliche Auswirkungen hätten und würde das Kritisdachgesetz dagegen helfen können?
Also es stimmt, die Verhandlung oder die regierungsinternen Abstimmungen zum Kritisdachgesetz dauern an. Wir wissen, komplexe Angelegenheit, erstmals sektorübergreifend Regelungen zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass wir zeitnah nach der Sommerpause da den Kabinettsbeschluss erzielen können. Was die Frage nach Auswirkungen angeht, der Schutz kritischer Infrastrukturen ist allgemein in erster Linie die Zuständigkeit des jeweiligen Betreibers. Was die Bahn angeht, ist die Bundespolizei und die Bahn in sehr engem Austausch und sie bewerten gegenseitig die Lage fortwährend. Und aufgrund dieser Lageerkenntnisse werden dann auch gemeinsam lageangepasste Maßnahmen getroffen. Uns liegen derzeit keine Erkenntnisse mit Bezug auf das deutsche Schienennetz vor. Und das ist das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Und um das vielleicht nochmal zu betonen, die Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam, um solche Vorfälle, wie wir sie jetzt in Frankreich sehen, und die stellvertretende Regierungssprecherin hat darauf hingewiesen, wir müssen erstmal abwarten, was die Ermittlungen dort ergeben, so gut es geht zu vermeiden. Aber sie wissen auch, dass das Streckennetz der Bahn eigentlich ganz kleines ist.
Nachfrage dazu. Gab es während der Europameisterschaft vergleichbare Versuche innerhalb der Bundesrepublik, von denen wir noch nichts gehört haben?
Das ist mir nicht bekannt.
Herr Meurer, zu diesem Themenkomplex.
Ja. Es gab ja schon vor geraumer Zeit nach Brandanschlägen auf Bahnanlagen eben die Bekundung, die Sicherheit zu erhöhen und die Resilienz, ist da eigentlich was geschehen? Können Sie uns da auf den aktuellen Stand bringen? Weiß nicht, Herr Alexandrin oder Herr Funke?
Also wie gesagt, der erste Ansprechpartner wäre aus meiner Sicht da die Deutsche Bahn AG. Ich kann noch mal wiederholen, dass die Bundespolizei und die Deutsche Bahn AG in sehr engem Austausch stehen, um gegebenenfalls Maßnahmen auch anzupassen. Das ist das, was ich von dieser Stelle sagen kann.
Herr Polanski?
Ja, ich kann es vielleicht nochmal grundsätzlich einordnen. Also wir reden ja hier von zwei großen Herausforderungen. Die erste ist im Prinzip die Prävention, die man machen kann. Wie ist die Absicherung des Gesamtnetzes? Hier muss man einfach nochmal deutlich machen, wir sprechen hier von rund 34.000 Kilometer Schienennetz, die es in Deutschland hier gibt, in Betrieb des Bundes bzw. der Infrago AG. Das ist eine enorme Herausforderung, diese wirklich große Anzahl an Schienenkilometern abzusichern. Hier arbeitet die Deutsche Bahn, sprich die DB Sicherheit, in enger Abstimmung mit dem BMI, der Bundespolizei. Insgesamt sind hier über 10.000 Einsatzkräfte dafür zuständig, eben für Sicherheit dieser Infrastrukturanlagen zu sorgen. Der zweite Punkt ist eigentlich der entscheidende, der eben auch die Sicherheit der Fahrgäste betrifft. Wenn es zu einem Zwischenfall kommt, dann hat die Sicherheit der Fahrgäste immer oberste Priorität. Das System, was dahinter liegt, nennt sich Safe Fail. Das heißt, alle Züge, die da im System unterwegs sind, kommen dann sofort zum Halten und die entsprechenden Maßnahmen werden getroffen, sodass sich hier eben keine größeren Auswirkungen ergeben, was die Sicherheit anbelangt. So, und was ist in der Zwischenzeit passiert? Im Bundesverkehrsministerium hat man, wie Sie wissen, einen Stab gegründet, der sich eben mit der Infrastruktursicherheit auf der konzeptionellen und der systemischen Ebene befasst. Hier werden alle Erkenntnisse, die man auch aus anderen Infrastrukturbereichen hat, gebündelt, zusammengefasst, eben gesondert bewertet, eben auch im Zusammenspiel mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, den Bundesinnenministerien, den Landesministerien, um bestmöglich die Sicherheit der Infrastruktur gewährleisten zu können.
Herr Polanski dazu noch?
Es gab ja im Oktober 2022, vor fast zwei Jahren, einen großen Sabotageakt gegen die Deutsche Bahn, wo in Norddeutschland der Verkehr weitgehend lahmgelegt wurde. Betroffen war auch NRW, aber vor allem Norddeutschland bis nach Berlin. Da hat man nie was von gehört. Wurde das aufgeklärt eigentlich?
Das kann ich Ihnen von dieser Stelle nicht sagen. Das müssten Sie an die zuständigen Ermittlungsbehörden bzw. Staatsanwaltschaft richten, die Frage. Ich kann Ihnen da auf Anhieb nichts sagen. Wenn ich da was nachreichen kann, mache ich das gerne. Aber auf Anhieb kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
Aber ist so ein großer Sabotageakt, ist das nicht auch politisch? Also ist das jetzt wirklich nur die Justizbehörde? Also mich wundert das, dass Sie da keine Erkenntnisse haben.
Na, es geht ja um die Aufklärung, die strafrechtliche. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Allgemein zum Sabotage. Schutz. Das haben wir hier ja auch schon häufiger ausgeführt, zuletzt sehr ausführlich bei der Vorstellung des Jahresberichts vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist natürlich eine der zentralen Aufgaben der Sicherheitsbehörden. Das BfV hat heute, das vielleicht als Lektüre-Hinweis, auch eine aktuelle Information zum Thema Sabotagegefahr veröffentlicht. Das heißt, die Lage ist bekannt. Wir versuchen, da zu sensibilisieren. Wir tun, was wir können von den Sicherheitsbehörden aus. Aber was die konkreten Ermittlungen angeht, kann ich von hier nichts sagen.
Dann Herr Stuchlik zu diesem Thema.
Weil der Kollege Polanski gerade den Anschlag auf die Bahnstrecken im Oktober 2022 anspricht. Die Bundesinnenministerin hatte unmittelbar danach gesagt, die Infrastruktur in Deutschland habe höchste Priorität und deren Schutz. Und sie sei zuversichtlich, den Gesetzesentwurf noch im Jahr 2023 finalisieren zu können. Ich glaube, das waren Ihre Worte. Jetzt sind wir gerade im Juli 2024. Geben Sie mir recht, dass da die Frage sich aufdrängt, warum dauert das dann so lange, wenn das wirklich so eine oberste Priorität hat?
Das habe ich ja in meiner Antwort an Herrn Steiner schon dargelegt, dass das kein ganz unkomplexes Vorhaben ist, erstmal sowas sektorübergreifend zu regeln. Und wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir das schnell in die Spur kriegen.
Wie schnell ist schnell? Wie lange wird es dann noch dauern, Ihrer Meinung nach?
Ja, das kann ich nicht weiter konkretisieren. Ich habe das, was ich an Steiner gesagt habe, gesagt. Und die internen Abstimmungen laufen. Und sobald es geschafft ist, ist es geschafft.
Herr Steiner ist jetzt auch nochmal dran.
Ja, ich versuche es nochmal andersrum. Erstmal bei Herrn Alexandrin. Das französische Bahnnetz ist ja ein sehr spezielles, weil es sehr sauber unterteilt in Schnellzugstrecken und andere Strecken. Wäre eine vergleichbare Art von Anschlag in Deutschland überhaupt denkbar oder könnte man Schnellzüge beispielsweise dann auch über Nebenstrecken leiten und somit die Auswirkungen deutlich geringer halten?
Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt keine Tipps und Hinweise gebe, wie man dann am besten das deutsche Schienennetz lahmlegt. Sie haben recht, dass wir es gibt Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Schienennetz und welche Sicherheitsmaßnahmen wir ergreifen, das haben wir hier, glaube ich, gerade dargelegt.
Dann versuche ich es nochmal bei Herrn Funke in dem Fall. Vielleicht ist aber auch Herr Alexandrin der Richtige. Der GSMR-Ausfall wurde ja angesprochen 2022, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, deutete am Ende alles auf Kabeldiebe hin mit zwei sehr einfachen Maßnahmen bei Glasfaser. Ist beim GSMR-Netz denn in irgendeiner Form die Sicherheit wirklich erhöht worden seitdem?
Herr Steiner, sehen Sie es mir nach, aber ich habe jetzt meinen allgemeinen Ausführungen hier konkret nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob der Kollege noch was hinzufügen kann, aber ansonsten haben wir das, glaube ich, relativ vernünftig dargestellt, was wir unternommen haben.
Also gerade auf den Punkt GSMR-Netz nochmal, ne? Also es ist im Bahnverkehr wie bei allen kritischen, zumindest für den Verkehrsbereich kann ich das sagen, Infrastrukturen so, dass hier immer mit Redundanzen gearbeitet wird. So, und natürlich hat man sich auch den GSMR-Ausfall nochmal gesondert angeschaut, aber nochmal zurückkommt auf das, was ich vorher gesagt habe. Grundlegend arbeiten wir mit Redundanzen, sodass im Fall einer Beschädigung auf die zweite Ebene zurückgefallen werden kann und der Betrieb, weil es möglichst stabil weiterlaufen kann. Sollte es, wie in dem Vorfall, den Sie ansprechen, dazu kommen, dass jemand bewusst oder unbewusst die Redundanzen gleichzeitig mitkappt, dann greift eben, wie gesagt, das sogenannte Safe-Fail-System, dass eben dann auch kein weiterer Verkehr mehr gefahren wird. Das heißt, die Mechanismen, die Sicherheitsmechanismen, die in diesem Fall greifen hätten sollen, haben gegriffen. Und da bin ich zuversichtlich, dass sie auch in Zukunft greifen werden.
Dann Frau Köhler zu diesem Themenkomplex noch und im Anschluss Herr Tufinier.
Herr Stuchlik hatte gerade die Pläne der Innenministerin schon angesprochen. Können Sie das mit Blick konkret auf Kameras noch mal etwas ausdehnen? Frau Faeser will da auch mehr Kameras an den Strecken haben. Wie realistisch ist das? Was bringt das überhaupt? Welche Erfahrungen gibt es mit den jetzt schon vorhandenen Kameras?
Also das ist das, was ich anfangs gesagt habe, dass die Deutsche Bahn AG und die Bundespolizei im engen Austausch stehen. In der Tat ist es beschlossen, dass man die Anzahl von Videokameras und die Videoüberwachung insgesamt von Bahnhöfen und Bahnanlagen deutlich ausbaut. Das ist bereits beschlossen und wird nach und nach ausgeführt von beiden, also sowohl der DB AG als auch von der Bundespolizei. Und es ist ein wichtiger Baustein im Zuge des Gesamtschutzes des Netzes und der Bahnhöfe.
Und der Teil der Frage nach den bisherigen Erfahrungen mit den Videoüberwachungen, nicht der Bahnhöfe, sondern der Strecken?
Konkret liegt mir dazu nichts vor. Ich gehe aber davon aus, dass das eine grundsätzlich positive ist, sonst würde man das nicht ausweiten.
Dann Herr Tofinier und im Anschluss Herr Meurer.
Herr Funke, ich möchte mal zurückkommen auf den Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz. Da wird ja konkret gewarnt vor erhöhten russischen Sabotageaktivitäten in Europa. Können Sie dazu Näheres sagen?
Da möchte ich auf das verweisen, was der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und die Bundesinnenministerin hier in der BBK bei der Vorstellung des Jahresberichts des Bundesamts für Verfassungsschutz gesagt haben. Da sind sie ausführlich darauf eingegangen und ich erinnere daran, dass die Ermittlungsbehörden da ja auch sehr wachsam und aktiv sind, wie verschiedene Verfahren und Festnahmen des Generalbundesanwalts in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben.
Dann Herr Meurer. Und ich glaube, damit würden wir diesen Themenkomplex dann abschließen.
Ich wollte noch mal nachfragen zu den Kameras. Da hatte die Ministerin ja relativ konkret gesagt, Erhöhung von 9.000 auf 11.000 Kameras in diesem Jahr. Das Jahr ist noch nicht rum, aber wie viel sind schon montiert worden? Beziehungsweise lässt sich das irgendwie verifizieren, bis wann oder sagen, bis wann diese Zahl erreicht ist?
Ja, das kann ich Ihnen nicht aus dem Kopf beantworten. Muss ich gucken, ob ich Ihnen das nachreichen kann. Die Größenordnung von derzeit 9 auf circa 11, das ist korrekt. Das weiß ich auch. Aber wie der aktuelle Stand ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay. Den aktuellen Stand hätte ich vielleicht dabei. Die DB betreibt aktuell rund 10.000 Kameras an 800 Standorten.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann frage ich nochmal nach, ob es noch Fragen zur TikTok-Ankündigung des Jugend- und Familienministeriums gibt. Herr Jessen.
Ja, zielgruppenorientiert kann man das ja gut nachvollziehen, aber TikTok hängt ja davon ab, dass Inhalte entsprechend und zielgruppengerecht dann auch konfiguriert werden. Wer macht das bei Ihnen? Kaufen Sie da jugendliche Expertise ein oder vertrauen Sie darauf, dass Ihr Social Media Team oder wer auch immer das schon hinkriegen wird?
Wir vertrauen da auf unser Social Media Team, richtig.
Das heißt also, wie alt sind die denn, wenn man indiskret fragen darf?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich Ihnen das nachliefern kann. Aber wenn das möglich sein sollte, könnte ich das vielleicht machen.
Das wäre.
Herr Steiner?
Ja, TikTok ist ja aus vielen Gründen durchaus auch umstritten. Da würde ich gerne wissen, hat das BMFSFJ vorher eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?
Wir haben uns natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und wie auch andere Ministerien sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir heute mit dem TikTok-Kanal starten können.
Dann mache ich mit einem weiteren innenpolitischen Thema weiter und es geht um das IZH in Hamburg und bin bei Herrn Ayash.
Zum Thema, zum Hamburger Moschee, ist vorgestern verboten worden, also der Verein. Ist das auch Moschee? Also darf ist geschlossen oder kann man auch sein Gebet dort machen? Und zwar, diese Moschee ist über 100 Jahre alt. Haben erst die Innenministerin gemerkt, das ist eine Sprachrohr der Iraner ist. Danke.
Vielen Dank für die Frage. Ja, was denn das Verbot des IZHs angeht, das haben wir ausführlich in unserer Pressemitteilung am Mittwoch begründet. Darauf möchte ich verweisen, was die Begründung angeht, die rechtliche Begründung. Was die Schließung der von Ihnen angesprochenen, wenn ich es richtig verstanden habe, blauen Moschee, umgangssprachlich ausgedrückt, anbetrifft, ist die in der Tat als Bestandteil des Vereinsvermögens derzeit geschlossen. Und über das weitere Vorgehen mit der Moschee wird nach Bestandskraft des Vereinsverbots zu entscheiden sein, gemeinsam mit der Hamburger Seite. Das ist der Stand, den ich Ihnen dazu sagen kann. Was ich vielleicht separat nochmal klar machen möchte, ist, dieses Verbot betrifft ja nicht die Religionsausübung, zum Beispiel des schiitischen Glaubens, sondern es bezieht sich einzig und allein auf die verfassungswidrige Handlung des Vereins, des IZHs und nicht auf die Religionsausübung.
Nachfrage, ja?
Ja, die Frage, aber die Iraner, die Perser, sie waren gestern sauer auf die Bundesregierung und die haben den deutschen Botschafter dort bestellt. Ist das jetzt die Beziehung total verschlechtert oder gibt es noch so in Politik? Man sagte, der Feind bleibt nicht immer Feind und auch der Freund nicht.
Ja, vielen Dank, Herr Jasch. Also Sie sagen richtig, dass unser Botschafter in Teheran, das war am Mittwoch, meine ich, in das iranische Außenministerium einbestellt wurde. Und auch wir haben ein Gespräch im Auswärtigen Amt mit dem hiesigen iranischen Botschafter geführt. Ganz grundsätzlich zu Ihrer Frage, also die Beziehungen haben wir in den letzten Jahren in beispielloser Art und Weise heruntergefahren. Das kann man schon so sagen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die unsere Beziehung mit Iran sehr stark belasten. Über die diskutieren wir hier ja auch des Öfteren. Es geht um Menschenrechtsfragen, die Menschenrechtslage im Land, Irans Angriffe auf Israel und eine destabilisierende Regionalpolitik und Rolle in der Region, die Frage des Nuklearprogramms und auch Fragen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs. Insofern gibt es sehr viele Themenkomplexe, wo es großen Gesprächsbedarf, Sorge und massive Kritik der Bundesregierung gibt. Und die äußern wir und in regelmäßiger Art und Weise.
Herr Tufinir?
Frau Deschow, wie würden Sie momentan den Stand der deutsch-iranischen Beziehungen bewerten? Und Sie brauchen ja trotzdem den Iran für viele Fragen in der Region, ob das Libanon ist, ob das Jemen ist. Suchen Sie weiterhin, haben Sie weiterhin Gesprächskanäle mit Teheran oder ist momentan Funkstille zwischen beiden Seiten?
Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung, wie ich eben schon beantwortet hatte. Wir haben die Beziehung schon in den vergangenen Jahren in beispielloser Art und Weise heruntergefahren. Nicht, weil wir uns das wünschen, sondern weil es konkretes Verhalten gibt, was Anlass dazu gibt. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, aber es gibt diese ganze Reihe von Fragestellungen und Problematiken, die wir auch regelmäßig ansprechen. Und damit komme ich zur zweiten Frage, die ich glaube eigentlich schon beantwortet zu haben. Also natürlich, wir haben diplomatische Beziehungen, wir haben eine Botschaft vor Ort, es gibt eine Botschaft hier und auch entsprechend einen Botschafter zu einem Gespräch zu bitten, ist zum Beispiel Bestandteil natürlich, um all diesen Sorgen und der Kritik, die wir haben, Ausdruck zu verleihen.
Und ich weiß, jetzt hat gerade der Iran einen reformorientierten Präsidenten gewählt. Sehen Sie das vielleicht als eine Chance für eine Verbesserung der Beziehung?
Ich würde, glaube ich, da jetzt keine Spekulationen anstellen wollen. Man muss das dann immer an den konkreten Taten messen lassen. Und um es zu sagen, das bleibt zu sehen. Insofern würde ich das vorab nicht bewerten wollen.
Herr Steiner dazu?
Ja, Herr Funke, wenn ich das richtig gesehen habe, ist jetzt deutlich kleiner als das Groß-Iran-Thema. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist im Bundesanzeiger mittlerweile die Korrektur erschienen, dass man doch nicht den YouTube-Kanal von Chanel im Kontext des IZH-Verbots untersagen möchte. Trotzdem nochmal als Nachfrage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so ein, würde ich sagen, ja, Kollateralschaden entstehen konnte?
Ja, in der Tat ist es zu einem offensichtlichen redaktionellen Fehler bei der Erstellung der Veröffentlichung für den Bundesanzeiger gekommen. Wie das gekommen ist, das muss ich fairerweise sagen, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich kann Ihnen aber versichern, dass das BMI unmittelbar nach Kenntniserlangung sowohl mit allen Betroffenen und vor allem mit dem Bundesanzeiger in Kontakt war, um das zu beheben. Und ja, es wurde behoben.
Dann Herr Jessen dazu und im Anschluss Frau Buschow.
Herr Funke, weil Sie ja die Freiheit der Religionsausübung betont haben, dafür sind natürlich symbolische Orte auch nicht ganz unwichtig. Freiheit der christlichen Religion bedarf kirchlicher Orte, um sie auszuüben in der Regel. Strebt denn die Bundesregierung an, eine Trennung des Ortes Blaue Moschee von der Trägerschaft des verbotenen Vereins, sodass der Ort genutzt werden kann, wenn er von der Organisation unabhängig ist? Ist das eine Zielperspektive?
Das habe ich versucht, Herr Jessen, zu beantworten. Wir befinden uns jetzt in einem laufenden Verfahren, dieses Verbotsverfahrens. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies vor dem Bundesverwaltungsgericht angegriffen werden kann. Deswegen befinden wir uns in einem laufenden Verfahren. Während dieses laufenden Verfahrens ist der Ort als Vereinsvermögen beschlagnahmt bis zu einer Bestandskraft. Und danach kann dann darüber entschieden werden, was damit passiert. Und das wird dann auch entschieden im Einvernehmen mit der Stadt Hamburg. Aber dazu ist es jetzt noch zu früh, um das hier in irgendeiner Form in eine Richtung oder die andere zu deuten.
Das hatte ich schon durchaus aus Ihrer ersten Antwort so entnommen. Und dennoch bleibt die Frage, ob Sie anstreben, das kann ja eine Zielsetzung sein, wo Sie sagen, das muss dann im Detail noch geprüft werden, ob Sie anstreben, diesen symbolisch wichtigen Ort, Blaue Moschee, für Religionsausübung zukünftig zur Verfügung zu stellen. Vorbehaltlich der, wie Sie sagten, rechtlichen Prüfung.
Ja, da bitte ich um Verständnis, dass das momentan das ist, was ich sagen kann aufgrund des laufenden Verfahrens. Vielleicht zur Einordnung des Ganzen. Wenn ich richtig informiert bin, sind im Zuge der gesamten Maßnahmen, das war ja an über 53 verschiedenen Orten in Deutschland am Mittwoch, insgesamt 4 Moscheen geschlossen wurden. Und nach unserer Kenntnis gibt es zwischen 150 und 200 schiitische Gemeinden, wenn man das so ausdrücken darf, in Deutschland. Also wir sehen vom Verhältnis, dass wir schon davon überzeugt sind, dass die Glaubensausübung weiterhin frei möglich ist, so wie es auch sein soll.
Frau Buschow.
Ja, gleich, also zielt auch auf die Frage zum Teil beantwortet. Wenn Sie sagen, bis es Bestandskraft hat, sollte der Rechtsweg beschlossen werden, der Rechtsweg beschritten werden, könnte sich das ja ziehen. Also es könnte auch sein, dass diese Moschee jahrelang geschlossen bleibt, ist die erste Frage. Und die zweite ist eigentlich eine Wissensnachfrage. Ist die Moschee, also sind Moschee und Grundstück im Besitz des Vereins gewesen oder sind es noch? Und was passiert beim bestandskräftigen Verbot, wenn das quasi entzogen wird? Geht es dann in das Eigentum des Bundes über? Verstehe ich das richtig?
Also das Grundstück ist im Vermögen, also im Eigentum des Vereins. Deswegen kann es beschlagnahmt werden, soweit ich das richtig so verstanden habe. Und in der Tat, bis zur Bestandskraft ist das sozusagen rechtlich vorläufig. Und wenn es dann bestandskräftig ist, dann kann dieses Vermögen, so heißt das rechtlich, eingezogen werden. Dafür sind wir dann als BMI zuständig, weil wir die Verbotsbehörde sind. Und was dann damit passiert, ist dann zu entscheiden. Und wie gesagt, das wird dann im Einvernehmen mit der Stadt Hamburg entschieden.
Dann würde ich thematisch weitermachen und bin bei Frau Böse.
Ich habe ein anderes Thema. Frau Deschauer, ich würde Sie gerne fragen nach dem Fall des deutschen Staatsbürgers Rico Krieger, der in Belarus zum Tode verurteilt ist. Also erstmal, was wissen Sie darüber? Können Sie uns mal auf den Stand bringen? Und Frau Hoffmann, an Sie die Frage, ist dem Bundeskanzler der Fall bekannt und wie lässt sich der Bundeskanzler dazu ein?
Ja, vielleicht beginne ich mal. Natürlich ist der Fall dem Bundeskanzler bekannt und er ist wie die gesamte Bundesregierung besorgt über diese Vorgänge im Zusammenhang auch vor allen Dingen mit dem dort ausgesprochenen Todesurteil gegen diesen deutschen Staatsbürger. Und das Auswärtige Amt hatte hier ja bereits am Mittwoch sehr ausführlich ausgeführt, dass wir uns konsularisch bemühen, dass er intensiv konsularisch betreut wird. Und das tun wir natürlich auch weiterhin.
Nachfrage? Wenn ich nochmal nachfragen darf. Frau Deschauer, ist es dann denkbar oder gibt es vielleicht sogar schon Planungen, ja, über die konsularische Betreuung hinaus, also ich sag mal Stichwort Austausch, Gefangenenaustausch, würde sich die Bundesregierung überhaupt auf so einen Deal einlassen? Was kann man machen, um dem Mann zu helfen?
Ja, vielen Dank für Ihre ergänzende Frage. Zur zweiten Frage, ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch hier so gehandhabt. Und mein Kollege am Montag hat, glaube ich, auch schon in eine entsprechende Frage erläutert zu dem Fall an sich, wie die stellvertretende Regierungssprecherin sagt. Der Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt. Und wir betreuen den genannten Inhaftierten von Beginn an intensiv konsularisch, stehen in Kontakt und sind natürlich sehr besorgt und lehnen als Bundesregierung grundsätzlich unter jeden Umständen die Todesstrafe ab. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Wir setzen uns ja weltweit dafür ein und das gilt für jeden einzelnen Fall, so auch für diesen Fall.
Ich nehme Sie wieder auf die Liste. Es sind so viele, Frau Böse. Frau Köhler ist jetzt als erstes dran.
Anschließend daran, sind solche Austausche überhaupt denkbar? Also der in Belarus Inhaftierte gegen einen inhaftierten Russen oder sonst irgendwen? Und eine weitere Frage, es existiert jetzt dieses Video von gut 15 Minuten Länge, in dem der Mann unter Tränen gesteht und immer wieder darum bittet, dass ihm geholfen wird. Wie beurteilen Sie die Veröffentlichung dieses Videos?
Ich glaube, ich würde einfach mal um Verständnis dafür bitten, dass wir uns zum Thema Austausche hier nicht äußern. Der Bundeskanzler ist ja auch dazu in seiner Sommerpressekonferenz gefragt worden, hat es auch so gehalten. Also wir können das Thema Austausch hier einfach von dieser Stelle aus nicht kommentieren und nichts dazu sagen.
Dann Herr Hönig.
Ich glaube, ich hatte aber eine Frage bekommen, die ich gerne beantworte. Die zweite Frage zu der Fragestellung des Videos. Also es ist in Belarus leider wohl gängige Praxis, entsprechend Menschen auch in Videos oder im Fernsehen vorzuführen. Und wir sind natürlich sehr besorgt, ob der Würde der betroffenen Person, die durch solches zur Schau stellen, massiv verletzt wird. Und wir können natürlich an dieser Stelle nur an die belarussische Führung appellieren, eine solche Praxis zu unterlassen. Grundsätzlich aber natürlich auch in diesem Fall. Wir betrachten das mit großer Sorge und betreuen den genannten Fall intensiv konsularisch.
Dann ist jetzt Herr Hönig dran.
Ja, inwieweit gehen Sie davon aus, dass es quasi ein erzwungenes Video war? Und zum Zweiten, ich meine, also Minsk hat ja nun Vorschläge unterbreitet der Bundesregierung. Können Sie da vielleicht unter drei was sagen, was genau für Vorschläge da gekommen sind?
Ich kann nichts dazu sagen. Und zu der ersten Frage möchte ich sagen, dass natürlich, wenn man sich das anschaut, sich schon erhebliche Fragen stellen, unter welchen Umständen und wie das Ganze zustande gekommen ist. Eine konkrete Analyse habe ich jetzt für Sie nicht parat in der Sache, aber es stellen sich doch wirklich erhebliche Fragestellungen, wie unter welchen Umständen diese zur Schaustellung zustande gekommen ist. Die Schlüsse dessen, was Sie auch beobachtet und gesehen haben, würde ich Ihnen überlassen.
Herr Meuder, ich habe Sie dazu noch auf der Liste, hat sich ja übrig. Dann mache ich weiter bei Herrn Steiner.
Ja, geht doch fix, Frau Deschauer. Habe ich es richtig verstanden? Und Sie haben vollumfänglichen konsularischen Zugang zu den Betroffenen in Belarus, weil es ja keine Selbstverständlichkeit ist, frage ich lieber nochmal.
Also ich glaube, eine Definition zum Thema vollumfänglich ist etwas, was schwierig ist zu betrachten. Konsularischer Zugang heißt, dass man in Kontakt steht, dass es Möglichkeiten gibt, entsprechend sich auszutauschen. Konsularischer Zugang bedeutet zum Beispiel ganz grundsätzlich, also ich kann das gerne mal erläutern, für Haftfälle zum Beispiel Haftbesuche vornehmen zu können, Bedingungen, dadurch natürlich einen Einblick in Bedingungen vor Ort haben zu können, gegebenenfalls auch bei einer anwaltlichen Betreuung vermitteln zu können. Insofern wiederhole ich gerne nochmal, wir haben konsularischen Zugang und betreuen den genannten Haftfall intensiv konsularisch von Beginn an.
Dann ist Herr Stuchlik dran.
Wenn man sich das Video genau anguckt, sind ja zwei Teile interessant. Zum einen ist es doch relativ detailliert, wie er angeblich vom ukrainischen Geheimdienst angeworben wurde, welche Bahnhöfe er da ausspioniert hat. Halten Sie das für vollständig absurd, was da geschildert wird, also sprich erzwungene Geschichten? Und das Zweite, er behauptet ja, dass die deutsche Seite ihm trotz mehrfacher Anrufungen nicht zur Hilfe gekommen sei. Was würden Sie denn dazu sagen?
Ich glaube, Ihre zweite Frage habe ich im Zuge vorheriger Fragen schon mehrfach beantwortet. Wir betreuen den genannten Fall intensiv konsularisch. Und zur ersten Frage, ich überlasse tatsächlich die Beobachtung und die Analyse dann Ihrer Beobachtung Ihnen. Ich möchte darüber nicht spekulieren. Frau Böse.
Nur noch eine Nachfrage, Frau Deschauer. Wir können uns denken, in welchem medizinischen Zustand Rico Krieger ist, erst recht seit wir dieses Video gesehen haben. Aber können Sie uns etwas dazu sagen, in welchem medizinischen Zustand er ist? Und haben Sie oder können Sie ihm medizinische Betreuung zuteil werden lassen? Ist das inklusive bei einer konsularischen Betreuung?
Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen, weil bei konsularischen Fällen und Einzelfällen, ich glaube, das haben wir vielfach hier schon in anderen Kontexten erläutert, allein aus Grund des Persönlichkeitsschutzes keine weitergehenden Details darstellen können. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich zu medizinischen Umständen jetzt hier nichts erläutern kann.
Kurze Nachfrage, aber ist es denn generell bei konsularischer Betreuung so, dass medizinische Unterstützung, wenn notwendig, dazugehört?
Da habe ich jetzt meine aufmerksamen Kolleginnen und Kollegen, die mir zuschauen und die mir sicher gerne noch entsprechendes nachliefern. Ich würde jetzt für den Fall im Grunde Ihnen sagen, dass ich keine weiteren Details nennen kann.
Okay. Dann würde ich thematisch weitermachen und komme nochmal zu einem innenpolitischen Thema, die irreguläre Migration und die Grenzkontrollen, und würde mal bei Herrn Heimbach beginnen.
Ja, vielen Dank. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Ich frage die stellvertretende Regierungssprecherin, wie sind denn die neuesten Äußerungen in der Saarbrücker Zeitung des Kanzlers mit Blick auf Grenzkontrollen zu verstehen?
Wie Sie wissen, haben wir ja schon vor längerer Zeit Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik, zu Polen, zur Schweiz und zu Ungarn verstärkt. Und also sozusagen, das war ja schon passiert lange vor den Sportereignissen dieses Sommers, die dann nochmal zu wiederum weiter verstärkten Grenzkontrollen geführt haben. Im Moment werden ja im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Paris vorübergehende Grenzkontrollen durchgeführt. Und der Bundeskanzler hat sich ja dahingehend geäußert, dass Grenzkontrollen so lange wie nötig und so lange wie auch im europäischen Rahmen möglich durchgeführt werden.
Nachfrage dazu?
Genau. Das heißt, über den, ich glaube, es ist der 30. September zum Beispiel nach Frankreich. Das heißt, er spricht sich für stationäre Grenzkontrollen über diesen Zeitpunkt hinaus aus.
Das wäre dann abzuwägen, wenn der Zeitpunkt da ist.
Dann habe ich zu diesem Thema auf meiner Liste Herrn Krämer, Herrn Meurer und Herrn Steiner. Ich fange bei Herrn Krämer an. Okay, Frau Dausend nehme ich auch noch mit, ja. Nicht zu dem Thema, dann Frau Dausend.
Ist das Mikro an? Nee, ist es nicht. Entschuldigung. Ich muss da nochmal nachfragen an Frau Hoffmann und auch ans BMI. Der Kanzler hat ja der Saarbrücker Zeitung wörtlich gesagt, es sei seine oder die Absicht der Regierung, die deutschen Grenzen weiterhin strikt zu kontrollieren. Wie ist das zu verstehen? Was heißt die deutschen Grenzen? Heißt das alle deutschen Grenzen? Und was heißt weiterhin strikt kontrollieren? Dem stehen ja auch europarechtliche und Schengen-Fragen entgegen. Und ist jetzt ans BMI dieser Wunsch des Kanzlers oder diese erklärte Absicht des Kanzlers für die Regierung beim BMI schon angekommen? Laufen da womöglich seitens Ihres Hauses schon Vorbereitungen?
Also die Grenzkontrollen speziell gegenüber Polen, der Tschechischen Republik und der Schweiz wurden ja eingeführt im Zusammenhang mit der Bekämpfung der irregulären Migration und sind ja jetzt verlängert worden bis zum 15. Dezember dieses Jahres, auch in Übereinstimmung mit dem Schengen-Recht und dem EU-Recht. Und Das ist eben etwas, was ja, wo wir immer wieder die Notwendigkeit herstellen müssen oder uns fragen müssen, besteht die Notwendigkeit, diese Grenzkontrollen im Kampf gegen die irreguläre Migration aufrechtzuerhalten? Und das werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt auch tun.
Ich kann, soll ich dazu ergänzen, weil Sie auch ans BMI gerichtet haben. Selbstverständlich stehen der Bundeskanzler und die Innenministerin immer eng im Kontakt. Die Äußerungen des Bundeskanzlers sind aber auch das oder bestätigen das, was wir tun. Wir haben entlang der Schleusungsrouten vorübergehende Binnengrenzkontrollen bis, wie die stellvertretende Regierungssprecherin gesagt hat, Mitte November respektive Mitte Dezember notifiziert und führen die mit hohem Personalaufwand und hohem Einsatz der Bundespolizei durch. Daneben haben wir Binnengrenzkontrollen bis zum 30. September im Zuge der besonderen Gefährdung durch Sportgroßereignisse in Frankreich notifiziert und machen dort das Gleiche. Daneben führen wir auch an allen anderen Grenzen bundespolizeiliche bzw. grenzpolizeiliche Maßnahmen durch. Das ist die sogenannte Schleierfahndung. Das ist ein Mittel, das explizit schengenrechtlich zulässig und vorgesehen ist. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts machen, nur weil wir keine Binnengrenzkontrollen zum Beispiel zu Dänemark notifiziert haben. Und in diesem Gesamtkontext muss man das sehen und es zeigt, dass wir unsere Binnengrenzen eben strikt und vollumfänglich schützen und kontrollieren. Und insoweit, Kanzler und Innenministerin sind da auf einer Linie, selbstverständlich.
Nachfrage ans BMI. Weil Sie, glaube ich, auch schon gerade den personellen Aufwand ansprachen von der Gewerkschaft der Polizei und dort vom Vertreter der Bundespolizei, kommt ja schon die Äußerung, dass wenn man weiterhin so strikte Kontrollen durchführen möchte, dafür das notwendige Personal gar nicht vorhanden ist. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Bundespolizei führt die ihr zugewiesenen Aufgaben und die ihr gesetzlich zustehenden Aufgaben aus. Nicht umsonst stärken wir die Bundespolizei seit Jahren personell und finanziell, jetzt mit dem neuen Haushaltsentwurf noch einmal zusätzlich, das wissen Sie alles. Und wie wir das derzeit machen, habe ich Ihnen dargestellt. Und das ist das, was die Bundespolizei derzeit leistet. Und ja, es ist ein Kraftakt.
Dann Herr Meurer und im Anschluss Herr Steine.
Nochmal, Frau Hoffmann, zum richtigen Verständnis. Das Verfahren mit den sechsmonatigen Anmeldungen der Grenzkontrollen bei der EU-Kommission ist klar. Aber ist dieses weiterhin in der Aussage des Kanzlers so zu verstehen, dass das schon so eine Vorentscheidung ist für den Ablauf der ohnehin jetzt schon angemeldeten vorübergehenden Grenzkontrollen?
Also wir unterscheiden ja eben zwischen den unterschiedlichen Anlässen, aus denen die durchgeführt werden, die Grenzkontrollen, und zwischen den unterschiedlichen Ländern. Da sind die Fristen ja, wie der Kollege eben gesagt hat, auch unterschiedlich. Also zum einen gibt es Verlängerungen bis Mitte Dezember, zum anderen im Falle von Österreich bis Mitte November und im Falle von Frankreich bis Ende September. Und ob eine Verlängerung dann in diesen Fällen jeweils nötig ist, für nötig befunden wird, ob wir eine Verlängerung beantragen, das muss dann entschieden werden.
Danke. Dann Herr Steiner.
Ja, aber mit leicht anderem Fokus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Migration insgesamt an der Stelle machen wollen.
Ich würde das jetzt noch mitnehmen,
genau. Okay, ich würde ganz gerne verstehen, Herr Funke, vielleicht können Sie es nochmal erläutern. Der Kanzler hat ja am Mittwoch hier relativ deutlich sich nochmal dazu geäußert, was er sich so unter Abschiebungsmöglichkeiten in schwierige Herkunftsländer vorstellt. Da würde ich gerne wissen, teilt die Bundesinnenministerin die Auffassung des Kanzlers vollumfänglich und ist sie zuversichtlich, dass das überhaupt umsetzbar ist?
Da kann ich vielleicht sagen, was die Bundesinnenministerin zum Thema Rückführung jüngst gesagt hat, um das auch ein bisschen einzuordnen. Insgesamt, sie hat gesagt, unser umfassendes Gesetzespaket für schnellere und häufigere Abschiebung ist in Kraft. Wir haben damit die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern, vor allem aus dem islamistischen Spektrum, gesetzlich stark forciert. Und die Behörden haben jetzt viel mehr Instrumente, um zu verhindern, dass Ausreisepflichtige vor der Abschiebung untertauchen. Die Abschiebezahlen sind bereits erheblich gestiegen und im letzten Jahr hatten wir eine Steigerung von über 25%. Und jetzt das, worauf Sie wahrscheinlich anspielen und was wir hier in der REC-PK auch schon häufiger thematisiert haben. Wir arbeiten intensiv daran, dass wir Abschiebung von islamistischen Gefährdern und Gewalttätern nach Afghanistan und Syrien wieder durchsetzen können. Für mich stehen deutsche Sicherheitsinteressen ganz klar an erster Stelle. Wir wollen insbesondere Gewalttäter konsequent abschieben, wenn sie nach einer Haftstrafe in Deutschland wieder freikommen. Und wir wollen islamistische Gefährder konsequent ausweisen und abschieben. Wir verhandeln vertraulich mit verschiedenen Staaten, um Wege zu eröffnen, über die Abschiebung nach Afghanistan und Syrien wieder möglich werden. Das ist das, was die Bundesinnenministerin gesagt hat jüngst. Und das ist das, was ich Ihnen als aktuellen Stand auch dazu sagen kann.
Dann Nachfrage dazu. Denn der Kanzler hat es jetzt nicht so strikt eingeschränkt, zumindest meinem Verständnis nach, sondern grundsätzlich auch über die Möglichkeit von Abschiebungen wieder nachgedacht, auch nach Syrien beispielsweise. Das hat für einige Unruhe innerhalb der syrischen Community, der Flüchtlingscommunity, gesorgt, dass beispielsweise schwere Steuerstraftaten zum Beispiel schon bereits Anlass geben könnten. Ist es klar, dass das sich ausschließlich auf diese Fälle schwerer Straftaten bezieht, die im Zusammenhang mit Terrorismus und Ähnlichem stehen?
Das ist eine Frage, die sozusagen im Rahmen der Prüfung zu klären ist. Das kann ich Ihnen aufgrund auch der vertraulichen Gespräche, die stattfinden, derzeit noch nicht enger einschränken. Sie wissen, dass der ursprüngliche Start der Debatte ein anderer war. Da ging es insbesondere um islamistische Gefährder. Das ist auch der ursprüngliche Fokus. Aber nichtsdestotrotz finden natürlich laufend Austausch auch mit den Ländern statt, inwieweit man irreguläre Migration begrenzen kann. Und zur Begrenzung irregulärer Migration gehört auch die Durchsetzung der Ausreisepflicht, soweit dies eben rechtlich möglich ist.
Dazu noch, Frau Buschow?
Ja, weil es, meine ich, schon passt zum Stichwort Syrien und Fluchtmigration. Der Präsident des Deutschen Landkreistages hat heute erneut gefordert, den subsidiären Schutz zu überdenken bzw. etwas dran zu ändern. Bei der Innenministerkonferenz hat sich, wenn ich es recht erinnere, die Bundesinnenministerin dafür ausgesprochen, daran festzuhalten, zumal das ja auch EU-Recht ist. Trotzdem die Frage, weil das Herr Sager mit dem Urteil in Münster in dieser Woche das geurteilt hat, es kann nicht mehr pauschal Flüchtlingsschutz zugesprochen werden, wenn jemand aus Syrien kommt. Ändert dieses Urteil etwas an der Haltung der Bundesregierung beim Thema subsidiärer Schutz?
Ich versuche das mal in zwei verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Das eine ist das von Ihnen angesprochene Urteil des OVG Münster. Das haben wir selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Sie wissen, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Und das kann ich Ihnen vielleicht auch noch sagen. Wir werten zurzeit die seit gestern Nachmittag erst vorliegenden Urteilsgründe aus. Und deswegen kann ich Ihnen noch nichts konkret zu diesem Urteil, etwaige Auswirkungen oder dergleichen sagen, weil das schlichtweg Spekulation wäre. Ganz losgelöst von diesem Einzelfall, in Anführungszeichen, OVG Münster, kann ich Ihnen noch sagen, dass grundsätzlich prüfen das BMI und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge natürlich fortlaufend die Entscheidungspraxis auf Grundlage der verfügbaren Quellen. Und darunter fallen insbesondere natürlich auch Gerichtsentscheidungen, wobei Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten natürlich eine besondere Bedeutung zukommt. Was die Frage subsidiärer Schutz angeht, haben Sie die Frage schon selbst beantwortet. In der Tat kann der subsidiäre Schutz nicht national abgeschafft werden, sondern es ist eine EU-rechtliche Vorgabe. Sie ist auch Bestandteil der jüngsten GEAS-Einigung. Und wie Sie wissen, ist für uns die Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems das zentrale Element, um irreguläre Migration und Asylmigration zu steuern und zu lenken. Und unsere gesamte Energie geht darauf ein, das GEAS insgesamt umzusetzen. Nicht nur bei uns, sondern logischerweise in der gesamten EU. Und das ist, wie gesagt, der Fokus, auf den wir uns jetzt stützen.
Ich darf eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Die Sicherheitseinschätzung, die das Gericht da vorgenommen hat in Münster, also die Einschätzung der Sicherheitslage in Syrien, deckt sich die mit der des Auswärtigen Amtes?
Vielen Dank. Es geht dem Auswärtigen Amt da wie dem BMI. Der entsprechende Schriftsatz liegt seit wenigen Stunden vor und wir schauen uns den genau an. Insofern kann ich jetzt von hier aus keine Ableitungen, im Moment keine Ableitungen treffen.
Herr Dekin, war das eine Meldung dazu auch? Anderes Thema. Okay, dann mache ich sehr gerne thematisch mal weiter, weil ich noch 5 Themenkomplexe auf der Liste habe, die wir noch gar nicht berührt haben. Und bin jetzt bei Herrn Wurzel mit einer Frage an das Verteidigungsministerium. Jetzt sehe ich, dass mir es weiß, oder ja?
Danke. Ja, Frage an Herrn Kollatz. Nächste Woche bricht Verteidigungsminister Pistorius auf zu einer Reise in die Asien-Pazifik-Region. Könnten Sie bitte skizzieren, was sozusagen die politischen Punkte dieser Reise werden, was da zu erwarten ist?
Ja, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit. Katrin, ich glaube, wir an dieser Stelle haben auch schon häufiger über die Bedeutung der Indo-Pazifik-Region hier gesprochen. Die gesamte Bundesregierung hat hier eine Strategie. Und es geht eben darum, dass auch die Bundeswehr, der Geschäftsbereich BMVG, hier dazu beiträgt, diese Bedeutung zu unterstreichen. Es geht darum, dass wir die Freiheit der Seewege eben mit einer Präsenz auch hier verdeutlichen wollen, die Bedeutung der Freiheit der Seewege und der regelbasierten Ordnung. Und da ist es eben ganz entscheidend, dass wir auch Präsenz vor Ort zeigen, weil das ein Signal auch an unsere Partner sind. Diese Partnerschaften, die bilateral sind, wollen wir auch vor Ort vertiefen. Das ist ein sicherlich ganz wichtiges Ziel. Und wir wollen die Verlässlichkeit als Partner vor Ort auch unterstreichen, indem wir auch diesen Aufwand betreiben, der dahinter steht. Sie wissen, dass wir immer wieder und regelmäßig Streitkräfte vor Ort zur Übung entsenden mit den Partnernationen. Derzeit gehen ja auch schöne Bilder rum von unseren Übungen der Marine und der Luftwaffe, RIMPAC, also Rim of the Pacific, ist da der Übungsname, der gerade relevant ist. Die Luftwaffe und die Marine üben dort. Letztes Jahr war auch das Heer vor Ort anwesend und diese Präsenzen werden hochgeschätzt. Der Minister möchte mit seiner Präsenz vor Ort zum einen ein Signal an die Truppe senden. Das ist nämlich eine Station. Er wird die Marine treffen und auch die Luftwaffe vor Ort auf Hawaii, um zu fragen, wie das Übungsgeschehen läuft aus der Sicht der Truppe. Und zum anderen wird er natürlich auch Stationen wie Südkorea besuchen. Das wird Anfang August geschehen, am 1. bis 3. August und danach weiterreisen in die Philippinen, um dort auch die Kooperationsmöglichkeiten und das Lagebild zu verdichten. Es geht also darum, genau diese wertegebundene Ordnung zu unterstreichen, unseren Beitrag dazu und durch Präsenz zu zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner sind.
Nachfrage. Danke, Nachfrage dazu. Sie haben die Freiheit der Seewege gerade angesprochen. Inwiefern wird die Frage eine Rolle spielen, ob die deutsche Fregatte Baden-Württemberg durch die Taiwanstraße zurückfahren wird Richtung Deutschland? Die Bundesaußenministerin hatte das ja bei ihrer Reise in die Region im Mai nicht ausgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, allein dadurch, dass Sie die Frage erneut stellen, merken wir, das wird eine Rolle spielen. Die Seerouten sind, soweit das notwendig ist, weil da ja auch Logistik hintersteht, geplant und veröffentlicht. Soweit das notwendig ist, für den Anteil, den Sie gerade erwähnen, ist die Zeit noch nicht gekommen, diese Antwort zu geben.
So, das werden jetzt noch ein paar thematisch harte Sprünge, glaube ich. Ich bin bei Herrn Krämer zur Wachstumsinitiative.
Ja, ich würde gerne zur Bahn noch was fragen, aber nicht zur Sicherheit, sondern zu den wirtschaftlichen Perspektiven nach dem Ankündigen, 30.000 Stellen abzubauen, gestern und den hohen Verlusten ans Verkehrsministerium. Die Frage, bei der Bahn gibt es Überlegungen, das Netz auszudünnen, weil vor allem in der Fläche viele Strecken hohe Verluste hier einbringen. Gibt es dafür innerhalb der Bundesregierung Verständnis oder ist das ein Tabu?
Ja, dazu hat sich der Minister heute geäußert im Interview mit der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er hat dort wörtlich gesagt, dass das doch ein sehr unambitionierter Ansatz ist, denn wir müssen doch viel mehr dafür sorgen, dass das Netz den Ansprüchen, die wir nun mal haben, wenn wir auf unsere verkehrspolitischen und klimapolitischen Ziele schauen, dem gerecht wird, was wir tatsächlich fahren müssen.
Kann ich mal nachfragen zu dem Stellenabbau? Der hat relativ viele Leute überrascht, in der Dimension. Ist das etwas, was die Bundesregierung mittragen wird? Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, jetzt so massiv Stellen abzubauen?
Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Zum einen gibt es ja seit langer Zeit die Forderung, auch aus der Politik, die Strukturen bei der Bahn effizienter zu gestalten. Da hat Herr Holle ja gestern auch sehr ausführlich ausgeführt, ich weiß nicht, ob Sie bei der Pressekonferenz dabei waren, aber dass es eben hauptsächlich darum geht, eben im Verwaltungsapparat Prozesse zu verschlanken, zu vereinheitlichen, zu digitalisieren, die dann eben auch dazu führen. Und zum anderen geht es eben darum, dass man schaut, welchen Bereichen können Einsparungen vorgenommen werden. Es wurde sehr genau dargelegt, dass das auf gar keinen Fall in den Bereichen passiert, die wir momentan sehr dringend benötigen, nämlich gerade im operativen Bereich, was die Aufrechterhaltung des Fahrbetriebs angeht, als auch die Sanierung des Netzes, sondern es eben der Hauptschwerpunkt darauf liegt, die Strukturen effizienter zu gestalten. Denn wenn man sich die Bilanz anguckt, die dort gestern vorgestellt wurde, dann wurde ja auch sehr klar, dass es eben so nicht weitergehen kann, sondern dass sich alle DB-Sparten eben zeitnah dahin bewegen müssen, dass sie wirtschaftlich sind und marktfähig.
Herr Steiner dazu?
Ja, ganz kurz, Herr Alexandrin, hält der Minister denn die Boni, die die Bahnvorstände erhalten, weiterhin für gerechtfertigt angesichts dieser Zahlen?
Das ist eine Frage, mit der muss sich der Aufsichtsrat letztendlich befassen. Wie diese Vergütungen zustande kommen, das wissen Sie, da gab es bereits eine Überarbeitung, sodass eben die Sachen, die in der Vergangenheit vorkamen, beispielsweise das Querverrechnen von bestimmten Zielen, eben in Zukunft nicht mehr möglich sind. Hier wurde bereits eine Reform durch uns angestoßen und auch schon durchgesetzt. Sie wissen auch, dass wir in Zukunft dafür gesorgt haben, dass insbesondere bei der Infrastruktur wichtige Kennzahlen wie die Pünktlichkeit eben auch Einfluss auf die Gestaltung der Boni haben werden.
Dann würde ich bei Herrn Polanski weitermachen mit der Nachhaltigkeitsrichtlinie.
Eine Frage ans Justizministerium, bitte. Es war ja auch Kabinettsbeschluss am Mittwoch. Es geht um die Umsetzung der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie, die an deutsches Recht übertragen werden soll. Das führt ja nach Schätzung des Ministeriums zu einem Bürokratieaufwand in der Endphase von 1,5 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Aus Ihrer Sicht, ist das zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig ein Bürokratieabbau ja eigentlich das Ziel ist?
Ja, in der Tat ist es so, dass mit Blick auf den Bürokratieabbau, dass uns das nicht glücklich macht. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass wir zur Umsetzung dieser Richtlinie nach dem EU-Recht verpflichtet sind. Wir haben uns da aber große Mühe beigegeben, eben dass diese Vorgaben so minimal invasiv wie möglich und so bürokratiearm wie möglich umzusetzen. Und gleichzeitig versuchen wir auch, die zusätzlichen Lasten für die Wirtschaft abzufedern. Also die Unternehmen, die nach den europäischen Vorgaben nun berichten werden, müssen dann nicht mehr nach dem deutschen Lieferkettengesetz berichten. So verhindern wir zumindest doppelte Arbeit für sie. Und wir haben uns außerdem in der Bundesregierung darauf verständigt, dass wir uns bei der Europäischen Kommission dafür einsetzen werden, die sehr umfangreichen Vorgaben zum Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder deutlich zu reduzieren. Aber das zeigt auch nochmal, dass eben dieser Abbau von Bürokratie eine drängende Daueraufgabe ist und die eben nicht nur in Berlin zu bewältigen ist, sondern auch in Brüssel.
Eine kurze Nachfrage. Ist eigentlich schon an Sanktionen gedacht? Also wenn Unternehmen jetzt dieser Pflicht nicht nachkommen, was passiert dann?
Das müsste ich tatsächlich mal nachreifen.
Herr Dietjen mit einem neuen Thema.
Ja, meine Frage bezieht sich auf die Antwort des Bundeskanzlers in seiner Pressekonferenz auf die Frage, ob Deutschland die faktisch ausgesetzten Waffenlieferungen an Israel wieder aufnimmt. Und der Bundeskanzler hat auf diese Frage gesagt, wir werden. Was genau ist damit angekündigt? Was werden wir?
Also das, was der Bundeskanzler gesagt hat, ist, dass es keine grundsätzliche Entscheidung dahingehend gibt, keine Waffen an Israel zu liefern, sondern dass ja in jedem Fall Einzelfallentscheidungen getroffen werden unter Prüfung aller Aspekte, unter sorgfältiger Prüfung und dass zu diesen Aspekten gehören ja auch Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Das haben wir hier immer wieder gesagt, dass das die Bedingungen für Rüstungsexporte im Allgemeinen sind. Aber eben nochmal, was der Bundeskanzler gesagt hat, es gibt keine grundsätzliche Entscheidung gegen Rüstungsexporte nach Israel.
Das ist richtig, das hat er gesagt, aber er hat seine Antwort dann abgeschlossen mit der Aussage, wir werden. Er hat gesagt, wir werden, wir haben. Deshalb nochmal die Frage, was werden wir?
In dem Fall müsste ich mich darauf zurückziehen, Ihnen zu sagen, dass die Worte des Bundeskanzlers für sich stehen. Ich bleibe bei dem Themenkomplex Nahost. Herr Tofinier und dann Herr Jessen.
Frage an Frau Hoffmann und an Frau Deschauer. Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hatte auch an seiner Sommerpressekonferenz gesagt, dass er gegen einen Boykott von israelischen Waren ist. Man hat das als ekelhaft empfunden, diese Frage. Meine Frage war so konkret über die Waren, die aus den besetzten Gebieten kommen. Ist er auch gegen einen Boykott von Waren, die aus den besetzten Gebieten nach Deutschland kommen? Und eine Frage an Frau Deschauer, das betrifft die Rede des israelischen Ministerpräsidenten im US-Kongress. Er hat eine sehr kontroverse Rede gehalten und hat gesagt, dass es praktisch in Rafah praktisch keine zivile Toten gab. Stimmt dem die Bundesregierung zu?
Also zu Ihrer ersten Frage, ja, es ist so. Der Bundeskanzler hat klargestellt, dass die Bundesregierung keinen Boykott von Gütern, Dienstleistungen und Waren aus Israel unterstützt. Davon ist allerdings zu unterscheiden, das haben Sie ja auch angedeutet, sind die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu den besetzten Gebieten. Im Geschäftsverkehr mit Israel unterscheidet die Bundesregierung auch weiterhin zwischen dem Staatsgebiet Israels und den besetzten Gebieten. Deutschland unterstützt die EU-Haltung zur Herkunftsbezeichnung von Produkten aus israelischen Siedlungen. Und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom November 2019 müssen Produkte aus den illegalen Siedlungen entsprechend gekennzeichnet werden.
Dann, Frau Descher, wollen Sie da ergänzen?
Nee. Dann Herr Jessen.
Ja, das passt, weil ich der Fragesteller gewesen war und der... Oder war da?
Ja, pardon, Herr Jessen, das war mein Fehler. Genau, da war noch was offen.
Ja, ja.
Sie sind als nächstes dran. Wir machen
alles gut.
Genau. Ich glaube, wir dachten gerade, es ist eine Anschlussfrage hierzu. Okay. Nein, also Herr Tofignier, natürlich haben wir die Rede zur Kenntnis genommen und ich werde sie, glaube ich, nicht im Einzelnen hier analysieren, aber ich werde noch mal wiederholen, was wir hier schon sehr oft gesagt haben. In diesem Konflikt gibt es schon viel zu viele Tote. Und entsprechend ist für uns ist zentral, dass es zu einer baldigen Lösung kommt, auch mit Blick auf den auf die weiterlaufenden Verhandlungen, mit Blick auf einen Geiseldeal und dass es weiterhin die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Konflikt in der Region und auch auf die notleidende Lage der Menschen im Gazastreifen, die viel mehr humanitäre Hilfe und deutlich besseren Schutz benötigen.
Das ist ja die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung, das wissen wir ja auch. Meine Frage ist ja genau auf Rafah bezogen, wo es, wie gesagt, Hunderte und Tausende von Toten gab. Und er behauptet, es gab praktisch keine zivile Toten. Dazu müssen wir eine Stellung nehmen können.
Also nochmal, ich werde nicht einzelne Elemente dieser umfänglichen langen Rede hier bewerten im Einzelnen, sondern ich werde nochmal sagen, dass es bereits viel zu viele Tote in diesem Konflikt gab und es betrifft natürlich Gaza und betrifft natürlich auch Rafah und die Region und dass die Bundesregierung einen deutlich besseren Schutz für die Menschen im Gazastreifen und explizit auch in Rafah fordert, ist Ihnen bekannt. Die Außenministerin hat an verschiedenster Stelle auf ihren vielen Reisen vor Ort im Gespräch mit den israelischen Ansprechpartnern, aber auch öffentlich gesagt, dass sie besseren Schutz der Menschen erwartet und diese Menschen sich nicht in Luft auflösen können.
Herr Steiner, sehen Sie es mir nach, dass ich spontane Meldungen jetzt nicht mehr dazu nehme? Ich habe noch 3 angemeldete Fragen, die schon lange warten. Mit Ihrer Zustimmung würde ich die gerne noch machen, aber nicht mehr spontane Meldungen dazu nehmen. Jetzt ist Herr Jessen dran, dann habe ich Herrn Hönig mit der Meierwerft und Herrn Stuchlig auf meiner Liste.
Ja, Frage geht an Frau Hoffmann. Aus Ihrer Antwort eben konnte man entnehmen, dass der Bundeskanzler offenbar in der Tat meine Frage der Pressekonferenz falsch verstanden hatte. Ich hatte nicht gefragt nach einem Boykott von Waren aus Israel, sondern die konkrete Frage war gewesen, ob die Bundesregierung dem IGH-Gutachten folgend über die Kennzeichnungspflicht für Waren aus den besetzten Gebieten hinaus Dinge unternimmt, wie gesagt, dem IGH-Gutachten folgend, um Handel mit dort produzierten Waren zu verhindern. Und vielleicht können Sie das entweder jetzt sagen oder nachliefern. Sie haben jetzt ja nur noch mal die Kennzeichnungspflicht wiederholt. Die Frage war, plant die Bundesregierung darüber hinaus Maßnahmen?
Nein, ich habe Ihnen eben die Position des Bundeskanzlers und der Bundesregierung erläutert und der Bundeskanzler hat auch nichts falsch verstanden. Er hat sich zu einem Boykott von Waren aus Israel geäußert. Diesen Boykott wollen wir nicht, will er nicht und den wird es nicht geben. Und im Übrigen habe ich ja die Position eben schon detailliert ausgeführt.
Ja, also wenn auf eine Frage, in der es nicht um den Boykott von Waren aus Israel ging, die Antwort kommt, man fände einen solchen Vorschlag eklig, empfinde ich das als ein Missverständnis. Aber das sei dahingestellt. Meine Frage an Frau Deschauer. Sie haben zur Kenntnis genommen, vermutlich, dass Kamala Harris gestern nach einem Gespräch mit Benjamin Netanyahu auf der einen Seite sehr deutlich betont hat, die Notwendigkeit der Zwei-Staaten-Lösung. Das entspricht der deutschen Position. Sie hat sich aber auch ausgesprochen für einen sofortigen Waffenstillstand, immediate ceasefire. Unterstützt die Bundesregierung diese Position?
Herr Jessen, vielen Dank. Ich glaube, das fügt sich sehr gut mit dem, was wir hier auch schon verschiedentlich erläutert haben. Die Bundesregierung, die Außenministerin, wir hier haben mehrfach erläutert, dass wir alle Versuche der Konfliktparteien erwarten, einen sogenannten Geiseldeal, Verhandlungen zu einem Geiseldeal in Verbindung mit einer Feuerpause, die zu einem Waffenstillstand führen soll, und zwar zu einem dauerhaften, nachhaltigen Waffenstillstand führen soll, unterstützen. Insofern ist das eine stehende Position der Bundesregierung. Wir wissen, wie schwierig das ist. Wir wissen, seit wie vielen Wochen und Monaten darum gerungen wird. Und es sind alle Seiten aufgefordert, intensiv daran zu arbeiten, zu einer Lösung zu kommen.
So, dann sind zum Abschluss jetzt noch zwei Punkte offen. Herr Hönig und dann Herr Stolik.
Ja, ich hatte eigentlich nur zwei Themen. Ich nehme mal statt der Meier werft das Thema Flughäfen nach den Störungen gestern am Frankfurter Flughafen, Herr Funke. Es ist ja eine Verordnung geplant, mit der die Flughafenbetreiber zu einem besseren Schutz des Geländes verpflichtet werden sollen. Da geht es um Videotechnik, doppelte Zäune. Wie weit ist diese Verordnung gediehen und reicht da eine Verordnung des Bundes aus? Also wann kommt die?
Ja, in der Tat ist das Bundesinnenministerium mit den Luftaufsichtsbehörden der Länder und auch mit den Betreibern von Flughäfen seit längerem schon im Gespräch. Es gab die Bemühung um möglichst schnelle und unbürokratische Verbesserung zu erzielen, die es im Wege einer Selbstverpflichtung der Flughafenbetreiber zu realisieren, also einen besseren Außenschutz der Flughäfen. Ist an dem Widerstand von zwei deutschen Großflughäfen gescheitert, sodass das BMI wieder die Gespräche mit den Ländern, also insbesondere den Luftaufsichtsbehörden der Länder, aufgenommen hat, um das eben im Wege einer Rechtsverordnung regulatorisch vorzunehmen. Die Gespräche dazu laufen. Es ist eine Rechtsverordnung des Bundes, die muss aber durch den Bundesrat. Und insofern ist es wichtig, dass wir da mit den Ländern eine Einigung erzielen und wir versuchen, das schnellstmöglich voranzubringen.
Ja, wann würden Sie denn sagen, gilt diese Verordnung? Also haben wir im Frühjahr oder im nächsten Frühjahr oder im Sommer einen besseren Schutz an der Flughäfen?
Ja, ich kann, das ist Spekulation meinerseits, das kann ich nicht seriös vornehmen. Was ich gesagt habe, ist, dass wir in Gesprächen sind, dass wir klare Vorstellungen haben, was verbessert werden soll. Dazu läuft der Austausch. Ja, da kann ich mich auch im Detail aufgrund des laufenden Austausches nicht zu äußern. Da bitte ich um Verständnis. Und noch einmal, wir versuchen das schnellstmöglich in die Spur zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass es aber eine Rechtsverordnung ist, die durch den Bundesrat muss und den Ländern eine sowohl Zuständigkeit als auch große Bedeutung zukommt in dem ganzen Komplex, wollen wir da eine gemeinsame Lösung finden und daran arbeiten wir. Aber um das vielleicht noch ganz kurz letztmalig einzuordnen, der Schutz der Flughäfen gegen das Eindringen in die sogenannte Luftseite, ja, also in das Überwinden von Zäunen. Das ist Aufgabe der Betreiber und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass das im Wege der Selbstverpflichtung funktioniert. Das ist jetzt nicht erfolgt und daher gehen wir jetzt den anderen Weg.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
So, dann hat den letzten Punkt Herr Stuchlik.
Vielen Dank, dass ich trotz der vorgeschrittenen Stunde noch die Möglichkeit habe, die Frage zu stellen. Ich habe nämlich haufenweise Kolleginnen, die auf die Antwort dazu warten. Die Frage geht ans Ministerium für Bildung und Forschung.
Müssen wir einmal wechseln?
Vielen Dank. Heute hat Ihr Ministerium ja die Fragen der Union, die 100 Fragen der Union auf die sogenannte Fördergeldaffäre beantwortet und insbesondere auf die Rolle der Ministerin da drin. Das klingt mir, wenn ich mir das alles durchlese, sehr nach einem Schlusspunkt. Ist mit der Beantwortung dieser Fragen für das Ministerium alles beantwortet?
Herzlichen Dank für die Frage. Wir hatten ja hier bereits schon mehrmals gesagt, dass wir die Erkenntnisse aus der Sachstandsermittlung mitteilen. Die haben wir bereits mehrfach mitgeteilt. Insofern gibt es auch da jetzt nichts Neues. Es geht jetzt nicht um Schluss. Wir haben unsere Erkenntnisse schon vor, wir haben schon mehrmals hier die Erkenntnisse mitgeteilt.
Also ich entnehme dem, dass in den Antworten an dem Fragenkatalog nichts Neues drinsteht und frage nach, es gibt ja eine große Unzufriedenheit in der Wissenschaftscommunity, also eine größere Unruhe. Was beabsichtigt Ihr Ministerium zu tun, um diese Unruhe in den Griff zu bekommen, um die Vertrauensverhältnisse wiederherzustellen?
Herzlichen Dank. Auch dazu hat sich sowohl die Ministerin als auch wir hier schon geäußert. Die Ministerin steht im regelmäßigen Kontakt mit Wissenschaftlern zu ganz großen Themen, zu vielen Themen, zu denen wir auch hier schon berichtet haben. Und steht weiterhin bisher im Kontakt.
Dann gibt es noch eine Nachreichung aus dem Auswärtigen Amt.
Ganz kurz nur zu Ihrer Frage, Frau Böse, oder im Grundsatz medizinischer Zugang oder Versorgung und konsularische Fragen. Also es ist ganz grundsätzlich so, ich erwähnte ja, zum konsularischen Zugang gehören Haftbesuche, wenn diese ermöglicht werden. Und im Rahmen solcher Haftbesuche machen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sich grundsätzlich auch einen Eindruck über den Gesundheitszustand. Und wenn dann auch da etwas auffällig wird, dann weisen sie auch die entsprechenden Stellen, das sind dann oft die Gefängnisbehörden, Gefängnisleitung, auf notwendige medizinische Versorgung. Das kann beispielsweise Medikamentenversorgung sein, aber auch notwendige Untersuchungen oder ärztlichen Zugang hin und drängen darauf, dass dies erfolgt. Das gilt im Grundsatz, nicht im Spezifischen, aber im Grundsatz für konsularische Betreuung.
Nachdem nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, sei an dieser Stelle eine Einladung für die REC-PK am Montag ausgesprochen. Da geht's weiter. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Danke. Danke für das Verständnis für die Verlängerung und schönen Tag noch. Yeah.